hart und bitter.
Crime Stories. Ja, so lautet es mal wieder bei Zart und Bitter. Und der zweite Teil der Doppelfolge, die ich hier direkt mit der Jule aufnehme, ohne Stefan, an einem Abend hauen wir direkt hier zwei Folgen hier in das Podcast-Gerät. Und ich hatte eben den Cold Case erzählt, der nicht gut ausgegangen ist oder so gut ausgegangen ist, dass man den Mörder zum Glück überführen konnte. Aber es war natürlich trotzdem ein Mord passiert. Ja, Jule, hi, hallo.
Hallo.
Du bist dran. Ich bin gespannt, dass ich jetzt einfach mich hier zurücklehnen kann und zuhöre. Was hast du denn hier?
Ja, das ist eine Sache, über die ich eigentlich 2019 einen Film machen wollte.
Für Menschenhautnah?
Für Menschenhautnah, ja. Für den WDR, war ich mit einem Mann im Gespräch, dem Ralf, der zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich stark belastet war, weil er bereits sehr, sehr, sehr lange versuchte, bei seinem Arbeitgeber eine Traumatherapie genehmigen zu lassen. Mhm. Und der Arbeitgeber, komischerweise genau LVR, die eigentlich ja sehr
Klinik, ne?
sozial sind, genau, ja. Der selbst ist nämlich Psychologe, das ist noch das Besondere. Er ist Psychologe, also eigentlich vom Fach, ist Fachmann und hatte aber etwas so Grausames erlebt, dass er eben nicht ohne Hilfe mehr zurechtkam. Aber ich muss quasi eigentlich früher anfangen.
Aber erzähl doch mal, warum ist denn die Doku nicht zustande gekommen? Oder spielt das keine
Rolle?
Die
Doku ist nicht zustande gekommen, weil der Ralf dann leider ganz, ganz, ganz schwer noch zusätzlich erkrankt ist. Also zusätzlich zu seinen psychischen Problemen hat er dann eine Krebserkrankung leider erlitten. Die dann auch so schlimm war, dass er sich ganz akut eben nur noch darum kümmern musste und konnte und eben gesagt hat, er kann das dann leider eben nicht machen und nicht mit an diesem Film arbeiten. Er wollte das eigentlich, er hat das auch sehr vorangetrieben, aber hat das dann erstmal abgebrochen und ganz auf Eis gelegt. Und jetzt, ich wollte auch jetzt immer mal mich nochmal wieder bei ihm melden. Das werde ich jetzt auch nochmal wieder anpacken. Ich habe es aber tatsächlich gescheut, weil ich auch gar nicht genau wusste, wie es jetzt überhaupt mit ihm ausgegangen ist. Es sah nämlich gar nicht gut aus. Also die Krebserkrankung war so doll und so fortgeschritten, dass man nicht genau wusste, ob er das überhaupt packen kann. Und er sagte sogar auch schon selbst, und das glaube ich auch schon fast, er sagte auch, dieser Krebs hängt sogar mit dem Erlebten zusammen. Also dass das so böse war, was er erlebt hat, dass das sogar seinen Körper jetzt zerstört durch diesen Krebs. So hat er das gesehen. Und ich kann dem da nur folgen, weil er als Psychologe da ja wirklich, eben er ist vom Fach, er kennt sich da sehr, sehr gut aus. Und das war nämlich so, das Ganze hat sich 2016 zugetragen. Das war in den Medien tatsächlich eine mehr oder weniger kleine Randnotiz. Mhm. Messerstecherei in einem Mehrfamilienhaus in Bonn, in Bonn-Auerberg.
Ja, du hast jetzt auch LVR gesagt.
Ja.
Und der hat in der LVR-Klinik gearbeitet? Oder in
Der Ralf hat da gearbeitet, der war im mobilen Dienst. Mhm. Und zwar war der genau dafür zuständig, dass der psychisch Erkrankte zu Hause aufsucht im Anschluss an die Behandlung. Also die zum Beispiel dann schon wieder entlassen sind, zu Hause wohnen, die muss er aufsuchen, gucken, wie und ob die gut zu Hause zurechtkommen. Und genau zu einem solchen Einsatz war er an diesem Tag unterwegs.
Ja, aber ich hatte gefragt, weil ich wohne ja in Bonn und ich habe früher mal, und Auerberg passt auch, da habe ich mal gewohnt. Und die LVR hat da eine sehr, sehr große Klinik und auf dem Klinikgelände gibt es aber auch normale Mietswohnungen. Und da habe ich gewohnt. Das ist so ein altes Haus so aus der Jahrhundertwende oder ich weiß nicht genau wie alt und so ein Backstein-Altbau-Koloss und der konnte aber dann irgendwann auch nicht mehr als Klinikräume genutzt werden, Und dann ist die Klinik auf dem Gelände umgezogen und hat und in so einem Park außerhalb von diesem Backsteinkoloss neue Klinikbauten errichtet und das alte wurde dann modernisiert, um es zu vermieten. Und da habe ich gewohnt.
Ah,
Am
Wahnsinn.
Kaiser-Karl-Ring in Bonn.
Ah, okay.
Ja.
Ich guck mal nach, die Straße habe ich auch, aber ich finde die jetzt hier gerade nicht. Ich guck mal nach, welche
Okay.
Straße das genau war mit diesem, ne, wo die Tat sich zugetragen hat, dieses Mehrfamilienhaus. Ich schau mal nach, schicke ich dir
Nicht, dass
nachher.
das da war, wo ich gewohnt habe.
Oh.
Wieso habe ich das nicht mitbekommen, auch als Bonner? Aber du hast ja gesagt, es war keine große
Nicht, das
Medienmeldung.
waren ein paar Artikel im Bonner Generalanzeiger auch in Köln wurde darüber berichtet, weil später dann die Kölner Polizei ermittelt hat. Aber das waren mehr oder weniger immer so kleinere Artikel. So ist es ja häufig.
Ja.
Häufig ist das ja so, dass das so ein kleinerer Artikel ist, dann steht da irgendwie Axtangriff und
Ja.
dann verbirgt sich da ja etwas total Krasses dahinter. Und so war das eben jetzt in diesem Fall auch. Ich kann ja mal aus Ralfs Sicht das tatsächlich auch weitererzählen, weil das ja eben wirklich auch das Beeindruckende ist, dass er das ja oder wie er das ja eben auch wahrgenommen hat. Das ist so, dass er an diesem Tag einen Besuchstermin hat, eben genau in diesem Wohngebiet im Auerberg.
Auerberg ist ein Stadtteil.
Besucht, ja genau, in dem Wohngebiet und besucht dieses Haus. Besucht seinen Klienten, oder den ehemaligen Klienten eben, besucht ihn, stellt fest, alles soweit in Ordnung, also macht wirklich den Dienst wie immer, entfernt sich wieder von diesem Haus und hört plötzlich einen immensen Krach, panische Schreie, der hat eine Axt. Und wie in Trance, so hat er mir das berichtet, er kam sich plötzlich vor, als würde wirklich ein Film abspielen. Rannten auch irgendwie schon Menschen umher. Er sah auch eine ältere Frau, geht auf diese Frau zu, versucht ihr noch irgendwie zu helfen, nimmt sie noch in den Arm, will sie dann irgendwie in Sicherheit bringen, weil ihm sofort klar war, das hat er mir tatsächlich geschildert, ihm war sofort klar, dass sich das nicht irgendwie um einen Scherz handeln kann oder um irgendwie jemand hat sich vertan, sondern ihm war sofort klar, dass da etwas ganz, ganz, ganz Schreckliches vonstatten geht in diesem Haus. War ein Tumult.
Ja, das
Hat er
spürt
also
man dann
versucht,
ja
diese.
auch, wenn wirklich was
Genau,
ist, ne? Es
genau.
klingt
Ne,
anders und
sofort
so, ne?
sagte er, das war ein ganz krasses Gefühl. Von jetzt auf gleich war ihm sofort klar, das ist ganz ernst und es war wirklich bei ihm wie ein Film. So hat er das dann nur wahrgenommen. Ne? Und er hat wirklich funktioniert, hat dann versucht, diese Frau in Sicherheit zu bringen. So hat er das dann auch direkt empfunden. Also diese Frau soll weg von dem Wohnhaus, hat die eben in den Arm genommen, weggebracht, ist aber dann sogar noch mal zurück zu diesem Haus. Er weiß auch selbst nicht genau, wie es dazu kam, dass er zurück wollte. Er hätte ja auch wegrennen können, meinetwegen. Wenn
Ja.
man sowas hört, ein Tumult, kann ja auch ein erster Impuls sein, ich muss jetzt hier weg oder ich rufe die Polizei und renne weg. Aber es war ein Impuls, möglicherweise, dass er ja vielleicht auch dachte, ich bin Psychologe, ich kann vielleicht irgendwo bei helfen, ist er zu diesem Wohnhaus zurückgegangen.
Aber lass
Da
mich noch mal kurz
taucht,
fragen,
ja.
sein Patient oder Klient oder Kunde, der da gewohnt hat, der hatte damit aber nichts zu tun gehabt, und der wohnte nur auch zufällig mit da in dem Haus.
Ganz genau,
Und da waren auch
ganz
keine
genau.
anderen, die er betreut hat. Das war keine klinische Einrichtung, ne?
Das weiß ich jetzt nicht. Nee, ob da nee, andere, ob er jetzt noch mehrere hatte, das kann aber sein,
Aber das
dass
war
er da
nicht so
noch mehrere.
betreutes Wohnen oder sowas in der Richtung. Das war ein normales
Ah.
Familienhaus, könntest du, ne?
Ein Mehrfamilienhaus.
Ja.
Das sind zumindest meine Informationen. Ich muss dann nochmal checken, ob
Ja.
das genau die Adresse, die du jetzt
Ja.
wusstest, war. Dann wird das ja dafür eher sprechen, dass das eine
Einrichtung,
LVR-Einrichtung war.
ja. Auf jeden Fall ist er
Aber
zurückgegangen zu dem Haus, weil er helfen
er ist
wollte.
zurückgegangen, weil er zumindest noch dachte, er muss da auch irgendwas irgendwie helfen. Es
War dann die
tauchte
Frau
aber da
verletzt, die er da erstmal
tatsächlich.
versorgt hat?
Die schien nicht verletzt zu
Okay.
sein. Diese ältere Frau war wohl nicht verletzt, also nicht äußerlich.
Schockiert war sie.
Schockiert,
Ja.
aber nicht äußerlich
Ja.
verletzt. Da tauchte dann tatsächlich aber auch schon Blaulicht auf. Die Polizei war inzwischen also vor Ort. Zwei junge Polizistinnen rannten an dem Ralf vorbei in Richtung Haus. dahinter noch ein älterer Polizist, alle rein in das Haus. Und vom Parkplatz geht eben Ralf auch hinter denen her, wieder in das Wohnhaus mit hinein. Geht auch in das Treppenhaus, steigt noch die Treppen hoch, dann hört er aber noch weitere Menschen schreien, richtig panische Schreie, Kinder, die schreien, Holzsplittern hört er und dann kracht ein Schuss. Und das, da endet es jetzt erstmal für den Ralf selbst, er schreckt zusammen, ne, stockt irgendwie, kommt dann noch sogar in einen Flur. Also insofern ging es dann doch noch sozusagen für ihn weiter, aber diese Geräuschwahrnehmung, die er mir geschildert hat, endete dann erstmal. Alles
also
weitere
nach dem
hat er
Schuss
gar nicht
war er
mehr,
dann quasi wie in Watte. Oder
so. Durch den Schuss war erstmal, das war bei ihm so richtig, da war erstmal vorbei. Ja. Konnte irgendwie, vielleicht war das auch wirklich dann so laut, dass er erstmal nicht gut gehört hat, also effektiv nicht gut gehört hat. Er hat das jedenfalls so geschildert, dass er dann nicht mehr richtig wusste, was passiert ist, aber er hat noch so Fetzen wahrgenommen, die andere Personen gesehen. Auch nochmal die Polizisten
Entschuldigung
gesehen
gerade, Jule.
Und hat,
ich hatte gerade eine Tonstörung.
Ja.
Kannst du deinen Satz nochmal wiederholen?
Bei dem, wo soll ich nochmal einsetzen?
Ja, so 10 Sekunden vorher.
Okay. Der Ralf hat mir geschildert, dass er nach diesem Schuss wirklich wie gelähmt sozusagen war, nicht mehr so richtig was hören konnte. Wohl aber noch Sachen wahrnehmen konnte, also noch etwas gesehen hat. Er hat also nochmal die Polizisten gesehen. Er hat auch einen Menschen am Boden kauern sehen und plötzlich hat er auch überall Blut gesehen. Ganz, ganz,
krass.
Ganz viel Blut überall verschmiert. Auch noch einen weiteren Menschen da liegen, wo er nicht mehr wusste, ob dieser Mensch überhaupt noch lebt. Und Ralf nahm das eben oder nimmt das da zu diesem Zeitpunkt alles so wie in Trance wahr, bis ihn dann sogar noch ein Notfallseelsorger anspricht, ob er Hilfe braucht, was mit ihm ist. Und er dann aber nur sagt, ich komme klar, ich bin nicht verletzt. Äußerlich war er auch nicht verletzt, es war nichts an ihm festzustellen.
Also er blieb dann auch schon länger am Tatort dann?
Blieb länger am Tatort. Ja. Er kann auch nicht mehr sagen, wie lang das überhaupt war. Er sagte nachher, das können Stunden gewesen sein.
Und er
sein.
Weiß auch wahrscheinlich gar nicht mehr, warum er da blieb, oder?
Weiß er überhaupt nicht mehr, warum er da blieb. Ja. Er hatte wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl, dass er helfen kann.
Er fühlte
das war
sich
so sein,
da mitverantwortlich zu helfen, oder?
Ich glaube, mitverantwortlich zu helfen.
Ja, weil er war vor Ort, der hat ja alles mitbekommen, er ist ja auch Zeuge und so weiter, ne?
Richtig.
Ja.
Und er wollte da offenbar einfach auch als, sei es jetzt wirklich als Psychologe oder eben als Mensch, der dieses Haus auch kennt. Er kam gerade von da und hatte dann offenbar das Gefühl, ich kann da jetzt irgendwie noch irgendwas mit unterstützen oder muss ja jetzt auch hier bleiben, muss ja jetzt mithelfen. Jeder normale Mensch wäre jetzt ja vielleicht einfach weggerannt oder hätte dann ja auch wirklich gesagt, ich brauche jetzt Hilfe.
Ja.
Er selbst dachte, nein, ich bin ja Fachmann, ich brauche jetzt keine Hilfe. Die da hier alle um mich herum, da sind Verletzte, die brauchen alle Hilfe, aber ich ja nicht. Das war so sein Eindruck. Er sagte also wirklich in seiner Erinnerung, er hat immer gesagt, alles okay, mir ist nichts passiert. Also er war ja nicht verletzt. Dann werden noch seine Personalien aufgenommen, die befragen ihn als Zeugen und irgendwann kann er dann, er weiß nicht genau, wie lange das gedauert hat, 1 Stunde, 2 Stunden, kann er nach Hause fahren, macht das auch. Er setzt sich in sein Auto, fährt nach Hause und legt sich sozusagen schlafen. Für ihn ist ja dann erstmal dieser Tag vorbeigegangen, sehr aufregend, aber vorbeigegangen und er merkt erst tatsächlich nach ein paar Tagen, also da sein Leben geht erstmal recht normal weiter und nach ein paar Tagen merkt er aber, dass das gar nicht mehr für ihn möglich ist. Er fängt an, dass er wirklich Kopfschmerzen bekommt, er kann nicht mehr schlafen, er kann sich gar nicht mehr konzentrieren, er kann nicht mehr arbeiten, er kriegt Albträume. Und als er nach 2 Wochen bei seiner Hausärztin da einen Krankenschein holen will, fragt sie so ein bisschen mehr nach. Sie, die Hausärztin, kennt zum Glück genau den Notfallseelsorger,
der auch vor Ort war.
Ja. Und die fragt bei dem nach, was da eigentlich war. Ne, ihr Patient hat komischerweise da von so einem Angriff gesprochen und sie fragt nach, Und als sie dann das ganze Ausmaß erfährt, was da alles passiert ist, weiß sie, dass ihr Patient, der Ralf, nämlich eine richtige traumatische, also Belastungsstörung hat. Eine ganz klassische, ja, wirklich, also höchst traumatisiert ist und damit nicht alleine zurechtkommen kann und da eben auch Therapie braucht. Der Notfallseelsorger schildert nämlich nochmal das, was da passiert ist, was der Täter da angerichtet hat. Und das ist ja so schrecklich eben, da haben sich eben, ja, sind mehrere Opfer, nicht nur, es gibt eben leider auch ein Todesopfer. Das ist, bist du noch da?
Ja, ich habe die Kamera ausgemacht, weil ich das Gefühl habe, die Übertragung der Sprache wäre dann besser.
Ah, okay. Ja. Jetzt setze ich nochmal ein. Ich war jetzt nur irritiert. Sorry, ja, sorry. Jetzt habe ich total lange rumgedruckst.
Ich bin da. Ich sehe dich auch noch. Nur ich habe meine Kamera ausgemacht. Ja.
Alles klar. Aber dann würde ich da nochmal einmal einsetzen. Das, ja, kannst du dann weg.
Nein, das bleibt so.
Ah, ehrlich?
Ja.
Nein, du hast gesagt,
der Stefan, der schneidet mir immer viel zu viel. Okay. Wir machen das hier ohne.
Okay. Ach ja, dann entschuldigt bitte. Also dann setze ich jetzt nochmal ein. Ich erzähle jetzt weiter.
Ja.
Okay. Also das war so, dass der Täter, es handelt sich da um einen 49-Jährigen, der ist psychisch krank, der hat seit seiner frühen Jugend sehr harte Drogen konsumiert und hat wohl an diesem Tag geschildert, dass er Stimmen gehört hat. Und die Stimmen, die haben ihm befohlen, er muss seine Nachbarn ermorden mit Axt und Messern, und hat sich tatsächlich auch mit Messern und offenbar auch mit einer Axt, dazu gab es verschiedene Angaben von Zeugen. Ein Zeuge hat gesagt, dass er aus wie bei Shining, wie dieser, kennst du diese Szene, ja, wo der die Tür zerhackt und dann da durchguckt, und die haben aus Angst noch den Kühlschrank von innen vor die Tür geschoben, damit er da bloß nicht durchkommt.
Ist wirklich wie in einem Horrorfilm. Stimmen haben mir befohlen, meine Nachbarn umzubringen.
Dann ist er zu der nächsten Tür, weil er durch diese Tür nicht durchkam, weil er jetzt den Kühlschrank vorstand, ist er zu der nächsten Tür, und dahinter versteckten sich ein 17-jähriges Mädchen und ihr 15-jähriger Bruder zu dem Zeitpunkt. Der Vater, die Eltern getrennt, der Vater war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht da. Die besuchten den Vater.
In einer anderen Wohnung dann.
Die waren alleine da in dieser Wohnung. Mhm. Und guckten durch den Türspion nach draußen und sahen da eben nur diesen wirren Mann wüten mit Axt und Messern und die Türen zerhacken. Und die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Der Sohn hat noch geschildert, er hat dann provisorisch schon mal das Fenster aufgemacht und überlegt, dass sie jetzt gleich da rausspringen würden. Aber das war irgendwie vierter Stock oder so, ne? Das wäre also jetzt auch nicht so gut gewesen. Aber er hatte schon mal das Fenster geöffnet, damit sie da flüchten können, wenn der jetzt gleich zu ihrer Tür kommen würde. Also ein absoluter Horror. Und bis dann dieser Täter eben an die Wohnungstür kommt, wo der ältere Herr lebte mit seiner Partnerin, die so bettlägerig war und nicht mehr bewegungsfähig war. Die konnte das Bett selbstständig nicht mehr verlassen, und er hat sie gepflegt. Und er wollte sie schützen und wollte diesen Täter nicht reinlassen. Und der Täter hatte schon die Tür zerstört drängte sich an dem, oder wollte sich an dem Mann vorbeidrängen. Und er stellte sich ihm so in den Weg. Und da hatte er ihn nachher so verletzt, dass er das nicht überlebt hat, dieser Herr. Und seine Partnerin im Bett musste alles völlig ohnmächtig damit anschauen.
Oh Gott.
Noch eine weitere Nachbarin, die dann rauskam von dem ganzen Tumult, hat er angegriffen mit, nachher, die haben 23 Messerstiche gezählt in den Körper dieser Frau. Die hat Gott sei Dank überlebt.
Wie kann man das denn überleben?
Ja,
das, mit viel Glück.
Da habe ich mich auch gefragt, mit ganz viel Glück und mit wirklich noch, wirklich, ne, also wirklich schwerst verletzt. Und
wer
beide,
hat denn dann
aber
die Polizei gerufen?
Waren auch lange nicht vernehmungsfähig, ja.
Wer hat denn dann die Polizei gerufen? Ist das klar?
Das ist offenbar ja schon ganz, ganz früh passiert. Diese Schreie, die der Ralf draußen gehört hat, die Schreie, der hat eine Axt. Mhm. Die werden ja wahrscheinlich auch andere im Haus gehört haben. Und kurz danach, so hat er mir das geschildert, war schon das Blaulicht da. Also da muss schon ganz früh, als dieser Angriff, dieser verrückte Amoklauf da stattgefunden hat, muss schon jemand die Polizei informiert haben.
Das ist tatsächlich ein Amoklauf, ja.
Das ist wirklich ein Amoklauf. Das
ein Blutrausch.
Wirklich. Ja. Der da irgendwelche Stimmen gehört hat. Und das muss wohl so schlimm gewesen sein, nachher die arme Frau, die da ans Bett gefesselt war und nur noch mit anschauen musste, wie ihr Partner getötet wird, die musste nachher ebenfalls mit einem Kran durch das Fenster geborgen werden, weil das Treppenhaus derart, also einerseits war es natürlich auch alles Tatort,
ja,
also
und
man wollte jetzt auch gar
verwüstet und
nicht
voller
Spuren
Blut.
verwischen, aber das war derart verwüstet
Ja.
und derart blutig, dass klar war, diese Frau kann nicht durch das Treppenhaus geborgen werden.
Ja.
Und die wurde dann mit einem Kran durchs Fenster geborgen.
War sie denn, aber sie war selber nicht verletzt. Er hat ihr jetzt nichts
Sie
getan.
war äußerlich unverletzt.
Ja.
Der ist nicht bis zu ihr vorgedrungen, weil inzwischen eben, und jetzt kommen diese zwei jungen Polizistinnen wieder ins
Er
Spiel,
hätte sie
es
vielleicht auch
waren.
umgebracht, ne?
Der wollte zu ihr ja in die Wohnung. Der Partner, der hat verhindert, dass er da reinkommt und hat
Ja.
das mit seinem Leben eben, ja, hat das bezahlt, hat das
Ja.
verhindert eben. Er hat sich da vorgestellt, hat aber eben verhindert, dass der Täter da reinkommt. Und dann hat die Polizei ihn gestoppt. Und zwar haben diese beiden Polizistinnen, die haben geschrien, das waren ganz, ganz junge Polizistinnen, gerade fertig mit der Ausbildung. Kamen eben an und sahen, wie dieser Täter, dieser Mann kauerte über einem blutigen Bündel auf dem Boden, rufen dann Messer weg, Polizei, sofort dreht er sich um und kommt mit erhobenem Messer und stumm wie ein Tier, so haben sie das wahrgenommen, auf die Polizistin zu. Der erfahrene Kollege, der da noch mit
Der war kurz
in der
dahinter, ne?
Begleitung war, hat zwischen diese beiden Kolleginnen hindurch dann Schuss abgegeben, sofort auf diesen Täter geschossen und den bewegt, also verletzt, dass er sofort ausgeschaltet war. Der hat ihn nicht getötet, aber der hat ihn verletzt und diese Blutrauschtat war damit beendet. Der hat damit eben auch seine Kolleginnen gerettet. Der Täter war gerade dabei, auf die loszugehen. Und diese beiden jungen Frauen, die gerade mit ihrer Ausbildung fertig waren, die mit Sicherheit auch absolut überfordert waren mit dieser ganzen Situation, denen hat er das eben auch abgenommen, dass sie jetzt einen Schuss abgeben müssen, sondern er hat das getan, ne? Und das war auch genau der Schuss, den der Ralf gehört hat. Und er hat mir auch gesagt, diesen Schuss, den wird er bis zu seinem Lebensende auch nicht vergessen. Das war ein ganz, ja, ganz krasses Geräusch, so, ne? Ja.
Und
Ja.
wie ging das dann mit den Schwerverletzten und mit dem Amokläufer dann weiter? Er
Ja,
wurde
der Täter ist
verhaftet
vor,
direkt, der
der
Krankenwagen
wurde
kam.
sofort verhaftet, wurde vor Gericht gestellt, wurde angeklagt und da merkt man eben auch, der hat im Gericht bei der Befragung eben zu der Tat, also erstmal auch zu seinen Personalien, da hat er behauptet, nee, der bin ich gar nicht. Also als er nach seinem Namen gefragt wurde, nee, der sei er gar nicht. Und die Tat, nein, das kann er ja auch gar nicht begangen haben. Da war er gerade im Gefängnis in Essen. Das kann er gar nicht gewesen sein. Also der war hochgradig verwirrt. Da wurde eben auch klar, dass der gar nicht direkt sozusagen schuldfähig ist, weil er so verwirrt ist, aber der wird sein Leben lang in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt bleiben und wird da eben nicht mehr rauskommen. Ne? Das ist eben das große Drama. Der war auch schon vorher in mehreren Anstalten und das große Drama ist eben, dass er da leider aber eben auf freien Fuß gekommen ist, offenbar, ne? Um so diese Tat zu begehen. Ne?
Und der war in Kliniken oder in psychiatrischen Einrichtungen wegen Drogenmissbrauch?
Und wegen
Und auch
starker
Gewalttätigkeit?
Psychosen. Der war unter ganz starker medikamentöser Behandlung auch und hatte aber aus irgendeinem Grund jetzt seine Medikamente nicht genommen. Und offenbar hat das zu einem ganz großen psychotischen Schub
Und er
geführt.
hat alleine gelebt?
Soweit ich weiß, ja. Aber dazu habe ich jetzt nicht mehr Angaben mehr.
Und ist dann durchs Treppenhaus marschiert und getobt mit Axt und Messer und ja. Und wie viele Verwundete gab's? nochmal?
Es gab die Schwerstverletzte mit den
Ja.
Messerstichen und den einen Ermordeten. Soweit ich jetzt weiß, gab es nicht noch weiter körperlich Verletzte. Das ist
Ja.
ja eben immer so das Wichtige. Ich glaube schon, dass eben alle in diesem Haus ganz, ganz, ganz starke, ja, Verletzungen eben auf
Ja,
ihren
klar.
Seelen
Ja.
oder, ne, so davon getragen haben,
Auch
dass sie
diese
wirklich ganz stark beeinträchtigt sind.
Jugendlichen.
Aber nicht körperlich, ganz
Ja.
genau. Ne, die eben da, ne, mit 15 und mit 17 sowas erleben müssen, die dann heranwachsen in einer, und da Todesangst hatten, ja
Ja.
wirklich lange dachten, sie kommen da nicht mehr lebend raus.
Und
Ja.
der Ralf hat also auch die Schwerverletzte und auch den Toten gesehen, ne? Und das ganze
Der hat
Blut
die
und alles, ne?
gesehen.
Ja.
Das ist ihm ja dann nachher erst klar geworden. Er hat ja in den ersten Tagen, dachte er ja, ja Mensch, ich bin doch selbst vom Fach, so, ich
Ja.
kann auch damit umgehen. Aber, und das war dann das Besondere, er hatte noch nie einen psychisch kranken Menschen in der Akutsituation gesehen. Er hat sie ja erst immer danach in Behandlung eben gehabt, wenn sie schon medikamentös eingestellt waren, wenn man mit denen reden konnte, wenn man mit denen arbeiten konnte. Das wurde ihm dann schlagartig klar. Ich hatte noch nie einen psychotischen Ausbruch miterlebt, wie schrecklich das sein kann. Und dass er damit dann nicht umgehen kann, das wurde ihm auch erst nach und nach klar. Das war ein Lernprozess, hat er gesagt. Er hat dann auch ganz, ganz lange eben versucht und bei seinem Arbeitgeber eben darum gekämpft, dass er eine Traumatherapie bekommt und war ganz verzweifelt darüber, dass das so schwierig war, dass sie das ihm da nicht genehmigen wollten. Und ja, aber ich glaube, damit haben viele Menschen eben zu kämpfen, die eben versuchen, ja, psychische Erkrankungen behandeln zu lassen und die dann nicht richtig ernst genommen werden, ne?
Also wenn man so eine Gewalttat direkt miterlebt, er war jetzt nicht direkt betroffen, aber er war ja im Haus und es hätte ihn ja
Ja.
genauso gut. Er war ja Augenzeuge, Ohrenzeuge und
Richtig.
gefühlter Zeuge für alles und sieht dann noch, wie da jemand verblutet oder schwerst verletzt ist und ja. Dass er dann da selbst eine psychiatrische Ausbildung hat, hilft ihm selber jetzt dann nicht, um das Gesehene zu verarbeiten. Er hätte anderen wahrscheinlich besser helfen können, die ihm das erzählt hätten, diese Probleme, ne?
Das glaube ich auch, das kann ich mir auch vorstellen. Und das Verrückte ist eben auch, das hat er mir auch geschildert, dass es ganz, ganz schwierig ist, das den Menschen begreiflich zu machen. Die meisten reagieren nämlich, wenn die dann davon hören, mit so einer Erleichterung. Boah, das ist aber gut. Boah, zum Glück, da ist ja dann nichts passiert.
Ja.
Dann kriegt er ein Schulterklopfen. Toll. Ach,
Gut,
dass du
dass du
der
da
Frau
warst
geholfen
und dann auch
hast.
direkt.
Gut, dass du da warst.
Ja.
Super. Ach, so ein Glück. Und er sagt, das ist vollkommen absurd, wenn sich das ganz anders anfühlt und alle um mich herum sagen mir, wie gut das war, was ich gemacht habe und dass das so ein Glück war und dass ich ja auch nicht verletzt wurde, da hätte ich ja jetzt Glück gehabt. Und das fühlt sich aber kein mini bisschen nach Glück an, sondern das fühlt sich ganz grausam an. Das ist ganz, ganz schwierig, das zusammenzubringen, so, ne, für die eigene Psyche. Und das kann ich mir so vorstellen, dass jeder andere denkt, Mensch, der soll doch froh sein. Und das kann er aber gar nicht. Dass das total schwierig für ihn ist, ne, damit so umzugehen. Ne?
Ich habe da von dem Fall nichts gehört,
Noch nie was
dass
gehört,
da
ne? Hatte ich
auch
mir
nicht
fast
von
gedacht.
gesprochen wurde oder hier hast du gehört oder das war da und da. Du hast da auch immer in der Gegend gewohnt. Mit
Ja,
Sicherheit,
stimmt's mal, wenn du da gewohnt hast,
ja,
ja, richtig.
mit
Ja.
Sicherheit stand da auch was im
Sicherheit.
Generalanzeiger, aber vielleicht wurde das wirklich dann so als, ja, ich sag mal, Gewalttat im Treppenhaus abgeheftet und dann habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen. Aber ich werde
Ja.
mal auf jeden Fall meinen Nachbarn fragen, der beim Generalanzeiger arbeitet, ob er sich daran erinnert und
Ja,
was
mach
er da
das mal.
aus
Das ist
seiner
doch.
Sicht so zu sagen hat.
Ja, das fände ich mal spannend. Bestimmt, da waren auch, es gab drei Artikel im Generalanzeiger zumindest, habe ich gefunden. Und nachher, wie gesagt, nachher musste eben die Kölner Polizei ermitteln, weil eben die Bonner Polizisten selbst betroffen waren. Dann dürfen die ja nicht
Ja, wenn die einen
selbst
Schuss
da weiter
abgeben,
ermitteln.
ne?
Richtig, ne? Dann musste das die Kölner Polizei weiter übernehmen. Da gab es dann auch noch ein paar Artikel. Aber ich glaube auch, das ist ja oft so, dass das dann so, gerade auch vielleicht in der Zeit, wo das dann passiert ist, dann gibt das mal so ein bisschen Berichterstattung und dann kommt aber da sofort wieder so ein bisschen
Der
der Mantel des
Alltag.
Vergessens darüber. Ja, richtig,
Aber du
ja.
hattest ja am Anfang gesagt, der Ralf hatte dann so Probleme gehabt, auch mit seinem Arbeitgeber.
Ja.
Er wollte ja irgendwie, ja, was wollte er? Unterstützung.
Der wollte Unterstützung haben. Vor allem war klar, dass er sich nicht mehr arbeitsfähig fühlte. Und da hat er sehr, sehr lange gekämpft und er wollte eine Traumatherapie. Zumindest, ich weiß nicht, ob voll finanziert bekommen, aber anerkannt bekommen. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis das wirklich durch war. Und das finde ich ja auch schon enorm. Erst nach 3 Jahren konnte er dann mit dieser Therapie anfangen, was ja irgendwie auch viel zu spät ist. Es war ihm ja schon dann recht früh klar, dass er wirklich unter so einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Das hatte seine Hausärztin dann recht schnell eben festgestellt, ne? Und dass es dann 3 Jahre dauert, bis er eine ordentliche Therapie bekommt, finde ich schon.
Ja,
Ja,
eine
seltsam.
Traumatherapie, aber er hätte sich ja wahrscheinlich auch mit seinen Mitteln, und er kennt ja da auch Leute, auch irgendwie um eine Therapie kümmern können, oder? Hätte ich mir jetzt gedacht,
Ja,
wenn er da
das
so.
hat er auch. Das hat er auch. Also so eine normale Therapie hat er direkt im
Ja.
Anschluss auch begonnen, ja.
Aber sowas für Leute, die an die Opfer geworden sind oder Zeuge von schweren Verbrechen, dann ist das dann nochmal eine andere Art von Therapie.
Ja, richtig. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig. Du bekommst sofort, sobald du verletzt bist, dann ist das was anderes. Sobald du
Ach
wirklich eine
so, ja.
Verletzung vorweisen kannst, dann ist es, ich weiß nicht, ob leicht, aber dann kann man auf
Ja.
jeden Fall, hat man relativ zügigen Zugriff auf solche Therapien. Aber wenn du
Er wurde so da
in
als Zeuge geführt,
Anführungsstrichen
ne?
nur Zeuge bist, du standest ja nur dabei. Du warst ja, du hast es ja nur gesehen, du hast es meinetwegen nur gehört. Und das ist ganz, ganz schwierig, dann wirklich eine Therapie zu bekommen. Genau dazu, deswegen bin ich eben auf den Ralf gestoßen, weil das genau mein Filmansatz war oder auch immer noch ist. Also eigentlich verfolge ich das wirklich schon seit Jahren. Ich stand ja nur dabei, Menschen, die zum Beispiel auch einen Unfall beobachtet haben, meinetwegen. Das ist ja vielen manchmal gar nicht klar. Und ich
Ja.
glaube, dass das ganz, ganz schwere Auswirkungen auf die eigene Gesundheit eben haben kann, auf die eigene seelische Gesundheit haben kann. Und diese Menschen, die erfahren aber gar nicht Anerkennung. Das wird, wo sollen die hin? Die können ja jetzt nicht sagen, ich brauche eine Therapie, weil ich einen Unfall gesehen habe. Ich glaube, da wird jeder Arzt sagen, da gibt es noch erstmal 100 andere, die ich
Ja,
hier
ja.
bedienen muss, ne?
Ja, und
Ja.
wie war dann der Prozess? Weißt du da?
Das lief recht eindeutig und war auch recht zügig. Es kam recht zügig zu einem Urteil, weil das einfach so eindeutig war. Es gab da ja gar nicht mehr viele Sachen, die man noch ermitteln musste. Das war dadurch, dass sich das auch alles in diesem Haus und alles zu einer ganz abgegrenzten Zeit abgespielt hat und auch sofort bei dem Täter alles so glasklar
Ja.
war, dass der mit dieser ganz starken Psychose zu kämpfen hatte und die Tabletten jetzt nicht genommen hatte, war das eine ganz klare Kiste. Und dann hat man den eben sofort eingesperrt eben. Also der wurde als schuldunfähig eben. Ich muss da nochmal nachgucken. Der galt dann eben als schuldunfähig. Ich schaue mal in meinen Unterlagen. Aber wurde eben sofort in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen und wird da auch nicht mehr rauskommen. Ja. Ja.
Also, das habe ich. Ich habe mich da jetzt auch nie so oder ich habe mir das nie besonders durchgelesen angeeignet. Aber schuldunfähig und in die Psychiatrie. Ja, wenn man nicht fähig für Schuld ist, muss man ja trotzdem quasi, um die Gesellschaft auch zu schützen, aus der Gesellschaft rausgenommen werden. Und
Richtig,
in der
auf jeden Fall.
Psychiatrie wird dann jemand, der nicht fähig für Schuld ist, aber dann trotzdem weggesperrt, aber auch therapiert. Oder
Ja,
so, ne?
ja, ja.
Und der Unterschied zu einem Gefängnis ist auch nicht so groß, oder doch? Weißt du das?
Ich glaube einfach, dann da tatsächlich die Arbeit mit denen ist dann nochmal der große Unterschied. Ich glaube zwar auch im Gefängnis müssen die, glaube ich, ja wahrscheinlich auch therapeutische und die werden auch psychologisch gecheckt regelmäßig. Aber in der Psychiatrie sind einfach die, da auch dann nochmal die Therapien intensiver, meine ich, ne? Die haben ja dann wirklich auch jeden Tag da
Und die haben dann auch das
Therapien.
Ziel, den zu therapieren, dass was, dass er seine Schuld auch versteht. Weiß
Ja,
man
das
das?
ist ja eine interessante Frage. Du, das weiß ich ja überhaupt nicht, ob die, was, ja, das ist nämlich wahrscheinlich genau der entscheidende Unterschied. Beim Gefängnis, also die Gefängnisstrafe ist ja dann eigentlich dazu gedacht, dass der als resozialisiert wieder auf die, ins Leben zurückkommt. Der sitzt die Strafe ab und dann soll der ja möglichst wieder ein Teil, also je nach Straftat, möglichst wieder ein Teil der Gesellschaft werden, soll wieder draußen arbeiten und leben. Bei der Psychiatrie ist ja dann klar, dass der zum Beispiel jetzt, wenn der psychisch krank ist und so stark psychisch krank ist, dass der nicht geheilt werden kann, dass der da nicht mehr rauskommt,
Ja.
ne? Da ist ja dann nicht das Ziel, den wieder gesund zu machen, wenn das einfach nicht geht.
Ja.
Das ist ja, stimmt.
Dann ist das Ziel, den zu
Ruhig zu
betreuen.
stellen,
Ja.
zu betreuen,
Ja.
einfach dann eben am Leben zu
Ja.
lassen und zu betreuen und zu. Ja.
Therapieren, bis er austherapiert ist. Austherapiert
Besser
heißt ja,
austherapiert.
man kann jetzt auch nichts mehr machen, alles wurde versucht.
Ja, das könnte ich mir doch vorstellen, dass die bestimmt noch ganz, ganz lange ja auch versuchen, bei dem, ne, auch ne, den zu erreichen, in irgendeiner Weise eine Einsicht oder überhaupt mit dem mal zu erreichen, dass der sich über sein Leben sozusagen klar wird und über sich selbst klar wird. Je nachdem, wie stark so eine Psychose auch ist, ne? Oh.
Ja. Und die Gründe, warum er diese starke Psychose hatte und die plötzlich dann diese Stimmen gehört hat?
Das, also bei den ganzen Medien war das nur immer auf den starken, sehr starken Drogenkonsum, haben die das geschoben. Wohl auch schon in der Kindheit hat er Drogen, konsumiert und zwar auch harte Drogen konsumiert. Und daraus soll sich wohl, so waren jetzt meine Recherchen, soll sich diese Psychose
Okay,
entwickelt
das ist natürlich
haben.
auch schon, boah, da muss man schon starke, ja, ein extremes Drogenproblem haben, damit sich dein Gehirn und dein Geist so verändert. Ist ja auch furchtbar, ne? Dass der gar
Total.
nicht mehr als Mensch, als vorheriger Mensch da ist. Durch diese Psychosen. Ja. Besser. Ja, besser drogenfrei oder drogenarm leben, wenn es geht. Ja.
Aber wirklich,
Ja, wie ist denn da jetzt dein Fazit oder dein Abschluss zu dieser Bluttat im Treppenhaus?
wenn, ja, also dass ich da noch mal genau zu diesem, ja, bei diesem, an diesem Thema werde ich dranbleiben. Diese Tat selbst, da gucke ich noch mal, ich frage mal nach bei dem Ralf, wie es, ich
Ja.
hoffe, eben er ist noch, ich hoffe, er lebt noch, ich
Ja.
hoffe, es kann ja sogar auch sein, dass er sich irgendwo anders erholt hat. Davon hatte er nämlich tatsächlich auch mal
Ja,
gesprochen,
das
auch
wäre ihm
Mensch,
ja zu
liebst
wünschen,
würde ich
ne?
das Ganze auch hinter mir lassen und auswandern.
Ja.
Das war so eine Hoffnung bei mir. Vielleicht war es ja, also oder vielleicht hat das ja sogar gut überstanden, dann die Therapie, die Krebstherapie, und ist dann erstmal weg, ist dann erstmal ausgewandert. Das wäre nämlich toll. Also
Oh, jetzt höre ich dich.
ein paar Mal nochmal probiert und die funktioniert nicht mehr. Ja.
Jule, würdest du deine Kamera ausmachen, bitte? Ich hatte gerade auch eine
Mache
Tonunterbrechung bei dir.
ich. Ah ja, mache ich.
Okay, also du willst mal recherchieren, wie es dem Ralf geht,
Ja.
ob er seinen Krebs besiegt hat oder nicht. Ja.
Das mache ich
Und
richtig noch.
ja, und dann muss ich mal aber auch bei meinen Quellen nachfragen, was die darüber wissen über diesen Fall. Wann ist das
Ja,
passiert?
2016.
Ja, hattest du, glaube ich, auch gesagt.
Erster,
Ja,
achter, meine
hattest du
ich.
gesagt,
Ja.
ja.
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, 1.8.2016, ja.
Ja, Jule.
Ah, nee. 1.9. Ja.
Dann
Ja.
vielen Dank für die Berichterstattung von diesem von dieser Bluttat im Treppenhaus. Sollen wir die
Ja.
Folge so nennen? Bluttat im Treppenhaus? Bist du damit einverstanden
Ja.
als Titel?
Ja, damit bin ich einverstanden. Mach das.
Okay. Dann ja, wenn du auch noch neue Informationen hast, das klingt ja dann auch so, als wird Zart und Bitter Crime Stories noch weitergehen, auch wenn der Crime Month auslaufen sollte in diesem Monat. Aber wir hören dann bestimmt dann trotzdem nochmal voneinander, oder?
Ja, sehr gerne.
Okay.
Sobald ich neue Informationen habe, gebe ich sofort wieder Bescheid.
Okay, dann halten wir das so fest und dann verabschieden wir uns hier von den Crime Stories. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Zart und bitter.